Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.
Der Gleichheitsgrundsatz ist natürlich eine unglaubliche Errungenschaft, erstmal festzustellen, dass Männer und Frauen gleich sind, vor allem den Staatsauftrag, den es dabei gibt, dass der Staat eben auch alles dafür tun muss, damit diese Gleichberechtigung stattgefunden hat. Und im selben Moment trifft einen immer gleich ein kleiner Stachel, weil man feststellen muss, dass es von einem sehr binären Geschlechterverhältnis erstmal ausgeht und diese Gleichheit, die da festgestellt oder festgelegt wird, eben nur in wenigen Fällen tatsächlich zutreffend ist oder eingehalten wird.
Der Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz ist eine unglaubliche Errungenschaft, sagt Christina Klemm, Fachanwältin für Familien- und Strafrecht. Und sie sieht weiter großen Handlungsbedarf im Recht und in der Praxis. Als Juristin, Autorin und Aktivistin vertritt sie tagtäglich Menschen, die von geschlechtsspezifischer, sexualisierter, rassistischer, LGBTQ+, feindlicher und rechtsextrem motivierter Gewalt betroffen sind. Klemm ist eine der 6 Protagonistinnen im DDF-Film Alles gleich, der die Vielfalt von Perspektiven auf den Gleichheitsgrundsatz feiert und fragt, was Menschen heute mit dem Artikel 3 im Grundgesetz verbinden. Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz, ist heute ein zentrales demokratisches Grundrecht im deutschen Grundgesetz. Doch jede Formulierung musste lange errungen werden und dies gegen große Widerstände. 1949 erstreitet Dr. Elisabeth Selbert, ebenfalls Juristin, diesen Satz.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Eigentlich mussten nun alle anderen Gesetze, die diesem Grundsatz widersprachen, schnell überarbeitet werden. Tatsächlich dauerte dies aber sehr lange und musste oft über das Bundesverfassungsgericht erzwungen werden. Selbert muss somit noch 1982, über 30 Jahre, nachdem sie den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz erkämpfte, empört feststellen, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Erst durch erneuten zivilgesellschaftlichen Druck und im Lauf der Transformationszeit ab 1989 wird der Artikel um 2 wichtige Zusätze ergänzt, die zum 15. November 1994 in Kraft treten. Die Staatszielbestimmung, Gleichberechtigung auch tatsächlich über politische Maßnahmen durchzusetzen. Und das Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderung. Artikel 3 gilt in seiner heutigen Form seit 1994 und sorgt seither in der juristischen Praxis für mehr Gerechtigkeit, auch wenn weiterhin zentrale Forderungen zu seiner Verbesserung bestehen. Dafür taucht gern in den Film und begleitende Artikel im DDF ein. Es zeigt sich also, auch der Artikel selbst hat eine höchst bewegte Geschichte. Es braucht, früher wie heute, unerschrockene AkteurInnen, die sich für Gleichberechtigung auch im Recht einsetzen. Mit Blick auf die politischen Entwicklungen weltweit wird deutlich, demokratische Errungenschaften sind wertvoll und verdienen Schutz und Einsatz. Und es sind insbesondere FeministInnen, die sich hier für eine starke und wehrhafte Demokratie einsetzen. Zum Beispiel Dr. Elisabeth Selbert. Gerade sie hat einen zentralen Satz im Grundgesetz erst möglich gemacht. Eben besagten Artikel 3 Absatz 2 hätte es ohne sie so nicht gegeben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Überwindung des Nationalsozialismus meldeten sich wieder Frauen zu Wort und engagierten sich für demokratische Rechte. In der jungen Bundesrepublik war Elisabeth Selbert eine zentrale Akteurin und sie ist bis heute ein Vorbild. In dieser Folge wollen wir also gerade mehr über sie und ihre Beweggründe als Demokratin erfahren. Dazu habe ich mich aufgemacht nach Kassel, ins Archiv der Deutschen Frauenbewegung, das 2024 seinen 40. Geburtstag feierte. Bereits am Eingang Infoplakate zum Wirken von Dr. Elisabeth Selbert und im freundlichen, lichtdurchfluteten Lesesaal eine Vitrine voller Dokumente zu ihrer Arbeit als Politikerin und Rechtsanwältin, Schwarz-Weiß-Fotos mit ihr in Anwaltsrobe, das alte Kanzleischild, getippte Briefe, Bücher. Mit Dr. Elisabeth Selbert beschäftigt sich seit langem auch Dr. Kerstin Wolf, Historikerin und Mitglied des Leitungsteams, die ich hier treffe. Sie hat zusammen mit Cornelia Wenzel den Akteurinnen-Essay über Elisabeth Selbert verfasst.
Also unerschrocken wäre für mich eigentlich ein ganz schöner Begriff, um die Frauenbewegung vor allen Dingen so rund um 1900, aber wahrscheinlich auch nach 45 und auch bis in die 70er Jahre hinein zu beschreiben, weil wenn du erschrocken bist, ist natürlich immer die Frage, was machst du dann daraus? Und sicher waren diese Frauen teilweise erschrocken über die Zustände in ihrer Zeit. Das kennen wir ja auch aus Autobiografien, dass dann immer so eine Art von, ich nenne das jetzt mal Erweckungserlebnis, beschrieben wird. Ne? Also ich habe dann gemerkt, ich durfte nicht so wie meine Brüder zur Schule gehen oder ich konnte nicht zur Universität oder ne, ich musste irgendwie zu Hause bleiben und dann irgendwie auf einen Mann warten, der aber dann irgendwie nie kam. Und von dem her ist dann die Frage, was machst du aus diesem Schreck darüber, dass du in einer Gesellschaft lebst, in der es einfach einen massiven Unterschied macht, ob du Mann oder Frau bist. Und wenn du dann den Schritt gehst, zu sagen, okay, ich engagiere mich jetzt, dann musst du, glaube ich, schon ein Stück weit unerschrocken sein, weil was dann passiert ist, dass du Gegenwind bekommst. Und das kennen wir ja auch aus den Quellen und aus der Literatur ja auch sehr gut.
Listen to the Archive.
War Elisabeth Selbert selbst unerschrocken?
Ja und nein, würde ich sagen. Ja, weil sie ein Thema sich, nein, weil ein Thema sie gefunden hat. Wahrscheinlich müsste man es eher so sagen, nämlich die Frage nach der Gleichberechtigung im Grundgesetz. Und da musste sie unerschrocken sein, um das durchzufechten und durchzuarbeiten. Aber ein Stück weit ist sie auch erschrocken geblieben, auch würde ich sagen als Anwältin ein Stück weit, weil sie immer wieder die Ideen gesucht hat, wie es irgendwie weitergehen kann. Das kannst du, glaube ich, nur machen, wenn du auch weiter immer erschrocken über deine eigenen Zeitzustände bist. Aber Elisabeth Selbert ist Sozialdemokratin und zwar durch und durch. Das ist, glaube ich, etwas, was in ganz vielen Biografien viel zu wenig beachtet wird. Also sie ist ein Stück weit auch Parteisoldatin, die sich dem unterwirft, was die Partei als Linie vorgibt. Das ist keine Schwäche von ihr, sondern das ist ihr Politikverständnis. Und von dem her ist sie auf der einen Seite unerschrocken, weil sie ihre eigenen Themen durchbekommt, aber sie ist teilweise auch bereit, sich einer Parteilinie dann auch zu beugen. Und sie glaubte an die Sozialdemokratische Partei. Das war ihre politische Heimat. Und sie hätte nie etwas getan, was dieser Partei auch schadet. Das ist auch wichtig, das immer mitzubedenken. Also für diese Partei hat sich Elisabeth Selbert auch wirklich aufgerieben. Die Frau hat sich die Nächte um die Ohren geschlagen, weil sie neben ihrer Kanzleiarbeit dann einfach auch nochmal ihre politische Arbeit hatte. Also das, finde ich, wird aus den Unterlagen, die wir hier teilweise haben, auch nochmal sehr gut deutlich, dass sie Briefe anfängt mit Liebe Hertha, also sie schreibt ganz viel an Hertha Gotthelf, das ist ja die Frauensekretärin der Partei in dieser Zeit.
Hertha Gotthelf, 1902 bis 1963, war eine aktive und frauenbewegte Politikerin der SPD, die schon vor 1933 Redakteurin der SPD-Frauenzeitschrift Genossin war. 1934 floh sie nach Großbritannien und arbeitete dort auch für die BBC. 1946 kehrte sie nach Deutschland zurück und war dort auch im Büro von Kurt Schumacher tätig.
Liebe Hertha, entschuldige bitte, dass ich noch nicht dazu gekommen bin, dir zu antworten. Jetzt gerade habe ich Zeit, es ist 2 Uhr nachts, ich sitze an meiner Schreibmaschine. Wo du so denkst, okay, und morgens um 8 geht sie halt dann wieder in ihre Kanzlei. Also das ist schon ein sehr auch körperlich anstrengendes Leben, was diese Frau geführt hat.
22. September 1896, Geburt in Kassel. Am 22. September kommt Martha Elisabeth Rode in Kassel zur Welt. Sie ist die 2. von 4 Töchtern des Justizbeamten Georg Rode und seiner Frau Elisabeth, geborene Sauer. 1912. Als Mädchen muss Elisabeth selber die Realschule ohne mittlere Reife verlassen. Da ihre Eltern den Besuch eines Gymnasiums nicht finanzieren können, besucht sie für ein Jahr die Gewerbe- und Handelsschule des Kasseler Frauenbildungsvereins. 1918 Eintritt in die SPD. 1920 Hochzeit mit Adam Selbert. 1926 Elisabeth Selbert besteht als erste Frau in Kassel die externe Abiturprüfung, Aufnahme eines Jurastudiums in Marburg. 1930 Promotion über die Zerrüttung als Ehescheidungsgrund, 47 Jahre bevor die sozialliberale Koalition das Schuldprinzip abschaffte. 1933 Adam Selbert wird von den Nationalsozialisten seines Amtes als stellvertretender Bürgermeister von Niederzweren enthoben. Die Familie ist nun auf das Einkommen Elisabeth Selberts angewiesen. 1934 Selbert legt ihr zweites juristisches Staatsexamen in Berlin ab. Sie wird als Anwältin zugelassen und eröffnet in Kassel eine eigene Kanzlei mit dem Schwerpunkt Familienrecht. 1945 Zulassung als Strafverteidigerin am amerikanischen Militärgericht und Wiedereröffnung der eigenen Kanzlei. 1946 bis 1955 Elisabeth Selbert wird Mitglied der verfassungsgebenden Versammlung des Landes Hessen sowie des SPD-Parteivorstandes, dem sie bis 1955 angehört. 1948 bis 1949 Als Mitglied des Parlamentarischen Rates ist Elisabeth Selbert an der Ausarbeitung eines neuen Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland beteiligt. Ihrem Einsatz ist die Aufnahme der Formulierung »Männer und Frauen sind gleichberechtigt«, Artikel 3 Absatz 2 zu verdanken. Und weitere Fakten in der Biografie auf dem DDF-Portal.
Listen to the Archive.
Das ist eine ganz interessante Geschichte und vielleicht muss man mal vorher anfangen, nämlich damit, dass Elisabeth Selbert die Gründung des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel selber noch mitbekommen hat. Elisabeth Selbert ist 1986 ja gestorben, 1984 ist das Archiv gegründet worden. Und die damals schon sehr alte Elisabeth Selbert ist also im Archiv auch gewesen, hat sich das angeguckt und hat einige kleine Unterlagen damals schon mitgebracht. Dann ist sie 1986 gestorben und die Familie hat dann erstmal den Nachlass, die konnte sich, glaube ich, noch nicht so wirklich entscheiden, was passiert damit, was machen wir. Ne? Der lag dann erstmal da und im Jahr 2000 kam dann die Ansage von der Familie, ja, wir haben uns entschieden, wir möchten, dass ihr den Nachlass bekommt. Und dann kam es eben zu dieser feierlichen Übergabe mit Presse und Bild und Bericht, auch damals noch in der lokalen Zeitung, weil das natürlich schon was Besonderes ist, diesen Nachlass von Elisabeth selber zu bekommen. Die andere Variante wäre ja die Friedrich-Ebert-Stiftung gewesen. Aber es macht durchaus Sinn, das Engagement von Elisabeth selber, die einfach hier so richtig in Kassel beheimatet war, auch hier in Kassel zu belassen.
So verleiht die hessische Landesregierung seit 1983 den Elisabeth-Selbert-Preis für journalistische und wissenschaftliche Arbeiten zur Gleichberechtigung von Frau und Mann. Eine Promenade und das Bürgerhaus in Kassel-Niederzweren wurde nach ihr benannt. Und auch eine Halle im Rathaus erinnert an sie.
Also wir haben nur die besten Erfahrungen gemacht. Die Familie Selbert war und ist einfach sehr, sehr zugänglich und sie sind vor allen Dingen daran interessiert, dass es auch wirklich darum geht, das Erinnern an Elisabeth Selbert wachzuhalten. Also das, was ihre Großmutter oder Urgroßmutter, je nachdem, welche Generation man dann irgendwie fragt, was sie getan hat, tatsächlich auch, dass es bewahrt wird. Aber sie sind auch daran interessiert, dass es zum Beispiel darum geht, auch neuere Forschungen sich anzugucken. Also es geht nicht darum, hier so eine Hagiografie über Elisabeth selber zu schreiben und irgendwie wie toll und überhaupt und so, sondern es geht auch um die Ecken und die Kanten. Und deswegen ist es ja auch schön, dass so ein Nachlass dann auch öffentlich zugänglich ist.
Im Magazin des Archivs der Deutschen Frauenbewegung belegt der Nachlass von Elisabeth Selbert 2,5 Regale A6 Bretter. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, aber wo befinden sich die Ecken und Kanten?
Als er gekommen ist, er hatte 6 laufende Meter Bibliotheksgut. Das Ganze wurde dann erschlossen dank eines DFG-Projektes, weil sowas konnten wir nicht einfach mal so nebenher machen und liegt heutzutage vor in 137 Archivkartons. Und was sehr interessant ist, was dann auch sehr deutlich geworden ist, als wir angefangen haben, ihn zu bearbeiten, Elisabeth Selbert hat sich sehr genau überlegt, was sie in diesem Nachlass belässt und was sie eben nicht belässt. Also es war jetzt kein wirrer Bestand, sondern er war sehr gut sortiert. Er hatte die Ordnung, die Elisabeth Selbert ihm selber gegeben hat. Und das haben wir bei der Verzeichnung auch so weit wie möglich belassen. Einige Stellen wurden etwas geglättet, aber letztendlich ging es schon auch darum, die Ordnung, die sie gesehen hat, beizubehalten. Das war auf der einen Seite natürlich schön, so einen in Anführungsstrichen gut sortierten Bestand zu haben. Aber da gibt es natürlich auch, ich sag mal, negative Seiten, weil Persönliches zum Beispiel fehlt so gut wie komplett. Also Elisabeth Selbert hat in ihrem Nachlass sich als öffentlich agierende Person, als Berufspolitikerin, als Berufsjuristin bewahrt. Aber eben nicht als Ehefrau, als Mutter, wie auch immer. Das sind ganz, ganz, ganz kleine Funde. Also aus der Privatperson kann man aus dem Nachlass überhaupt gar nichts machen. Oder sagen wir mal extrem wenig.
Das ist interessant, weil es ja die Parteisoldatin eigentlich unterstreicht.
Ja, es unterstreicht die Parteisoldatin. Es unterstreicht aber auch, und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt, es unterstreicht, dass Elisabeth Selbert sich ihrer Rolle innerhalb des Parlamentarischen Rates bei Artikel 3 Absatz 2 und auch danach, wie es einfach weitergegangen ist, dass sich ihrer historischen Rolle durchaus bewusst war.
Weimarer Verfassung 1919. Männer und Frauen haben die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Grundgesetz 1949, Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Das Ringen der Frauenbewegungen um gleiche Rechte und ihre Umsetzung hat wahrlich eine mehr als lange und zähe Geschichte. Zwar haben Frauen und Männer schon in der Weimarer Republik laut Verfassung die gleichen staatsbürgerlichen Rechte, aber erst mit Artikel 3 des Grundgesetzes, der 1949 in Kraft tritt, gewinnt die Gleichstellung an Wirkung in alle gesellschaftlichen Bereiche hinein und führt zu rechtlichen Konsequenzen. So wird zum Beispiel das frauenfeindliche Familienrecht des 19. Jahrhunderts verfassungswidrig. Durch die Ergänzung von 1994 wird eine aktive Verpflichtung des Staates zur Gleichstellung festgeschrieben. Diese wäre ohne die Vorarbeit Selberts nicht möglich gewesen.
Also sie hatte ein historisches Bewusstsein darüber, was sie gemacht hat, wie wichtig sie in einer bestimmten Phase innerhalb der bundesrepublikanischen Geschichte war. Das unterscheidet sie, glaube ich, sehr von anderen Frauen, die ganz häufig eben kein historisches Bewusstsein über ihre Rolle haben. Das ist ja unser tagtäglich Brot und auch das, warum sich Frauenbewegungsarchive ja auch gegründet haben und auch bitte weiter gründen. Weil wir immer daran arbeiten müssen, Frauen ihre historische Rolle innerhalb der politischen, der gesellschaftlichen, der sozialen Entwicklung der Gesellschaft nochmal klarzumachen. Aber Elisabeth Selbert hatte das, ganz eindeutig.
Wie, glaubst du, ist sie zu so einem Selbstwertgefühl denn gekommen?
Ich glaube, dieses Selbstwertgefühl ist deswegen entstanden, weil sie selber noch erlebt hat, dass sie ja medial auch stark nachgefragt wurde, so nenne ich das mal. Das ist ein ganz interessanter Prozess, der letztendlich noch überhaupt nicht erforscht ist. Soweit ich das einschätzen kann, beginnt das Ganze mit 25 Jahre Grundgesetz, also in den 70er Jahren, als die Bundesrepublik Deutschland für sich selber mal anfängt, auf die Vergangenheit zu gucken. Wie ist unsere Staatsgründung eigentlich gelaufen? Ist das gut gelaufen? Ist das schlecht gelaufen? Und da war Elisabeth Selbert einfach noch eine derjenigen Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die überhaupt noch lebten. Und sie war auch die einzige Frau, die noch lebte.
Der Parlamentarische Rat tagte von September 1948 bis Mai-Juni 1949 in Bonn. Die 65 Mitglieder kamen aus den 11 deutschen Länderparlamenten der drei Westzonen und sollten einen demokratischen Neubeginn einleiten. In etlichen Ausschüssen wurde zum Beispiel beraten über Wahlrechtsfragen, das Besatzungsstatut, Finanzfragen und Grundsatzfragen und Grundrechte. Übrigens 6% niedrig war der Frauenanteil. Das heißt, 4 Frauen saßen im Parlamentarischen Rat. Helene Weber, CDU, Helene Wessel, Deutsche Zentrumspartei, Frieda Nadig, SPD und eben Elisabeth Selbert, SPD.
Das war zum Beispiel die Bundeszentrale für politische Bildung, die sie dann angeschrieben hat, aber auch die eigene Partei hat sie angeschrieben, gesagt, wir feiern jetzt gerade 25 Jahre Jubiläum des Grundgesetzes. Wärst du denn bereit, deine Erfahrungen nochmal zusammenzufassen und so weiter und so weiter? Und dieser Prozess, dieses Frau Selbert, wie war das eigentlich damals? Und könnten Sie bitte nochmal beschreiben, wie das war? Der hat seitdem, also seit den 70er Jahren, nie nachgelassen. Sie wurde immer wieder gefragt, aus ganz unterschiedlichen Kreisen. Und dann kam natürlich die frühe Frauengeschichte und hat dann Elisabeth Selbert für sich entdeckt. Ich sage jetzt mal ganz bewusst für sich entdeckt, weil eigentlich war sie ja schon entdeckt. Also auch schon die Frauenverbände der damaligen Zeit, vor allen Dingen der Deutsche Akademikerinnenbund, hatten sie ja schon entdeckt. Und es gab ein Buch von Marianne Feuersänger aus den 80er Jahren, die sehr detailliert nachgezeichnet hat, was das Besondere an der Aktion von Elisabeth Selbert war. Aber diese Art der Erzählung hatte sich in die Frauengeschichte der 80er Jahre überhaupt gar nicht hintradiert, sondern diese Frauen, die die Frauengeschichte dann aus der Taufe gehoben haben hier in der Bundesrepublik, die fingen letztendlich nochmal neu an. Und die haben dann Elisabeth Selbert für sich entdeckt und dann fingen diese großen Interviewprojekte an. Doktorarbeiten wurden geschrieben und so weiter. TV, Radio. Und ich glaube, wenn du das so mitbekommst, dass du 20 Jahre lang immer wieder deine Erfahrungen erzählst, die dir immer wieder gesagt wird, wie toll das eigentlich war, dann hast du irgendwann mal ganz eindeutig ein historisches Bewusstsein für deine Rolle, die du gespielt hast. Letztendlich muss man sagen, dass die alles entscheidende Arbeit zu dieser Mobilisierung von Artikel 3 Absatz 2 hat ja Karin Gille-Linne geschrieben. Und ich finde, Karin Gille-Linne ist auch diejenige, die als erstes wirklich historisch präzise sich genau mal angeguckt hat, wie ist es denn eigentlich gewesen, in Anführungsstrichen.
Karin Gille-Linne, verdeckte Strategien, Hertha Gotthelf, Elisabeth Selbert und die Frauenarbeit der SPD. 1945 bis 1949, Bonn 2011, Reihe Politik und Gesellschaftsgeschichte, Band 90.
Und Karin Gille-Linne ist ja auch diejenige, die sagt, naja, das so mit diesen berühmt-berüchtigten Waschkörben, die angeblich in den Parlamentarischen Rat hineingeschüttet wurden, das müssen wir stark revidieren. Also die Waschkörbe wurden von ihr nicht gefunden und sie ist nun wirklich von Archiv zu Archiv gepilgert und hat gesucht. Wir selber hier im Nachlass haben eine Handvoll Eingaben, die gekommen sind. Es gibt noch einige in der Friedrich-Ebert-Stiftung, es gibt etwas im Bundesarchiv, aber letztendlich, naja, sagen wir mal, ein ganz klitzekleiner Waschkorb ist zusammengekommen, aber tatsächlich nicht mehr. Ich denke, was aber das Interessante ist, und darauf hebt auch Karin Gille-Linne immer wieder ab, ist, wie geschickt Elisabeth Selbert mit dieser Aktion und mit diesem Ergebnis umgegangen ist. Ich würde so weit gehen zu sagen, dass ganz vielen in der damaligen Zeit überhaupt nicht klar war, was Elisabeth Selbert da eigentlich gemacht hat. Weil sie als Juristin ja sehr geschickt mit diesen ganz wenigen Worten das komplette bürgerliche Gesetzbuch, vor allen Dingen ja das Familienrecht, ja, abgeschafft hat, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise es war ganz klar, es muss revidiert werden.
Das beharrliche Ringen gegen Rückwärtsbewegungen gehört bis heute zu den Basistechniken engagierter feministischer DemokratInnen.
Grundgesetz 1949, Artikel 3, Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Und das in unserer Verfassung steht, dann kann im Familienrecht nicht stehen, dass zum Beispiel bei einer Eheschließung der Name des Ehemannes automatisch Familienname wird. Oder dass die Ehefrau bei der Kontoeröffnung die Zustimmung ihres Ehemannes braucht. Und diese ganzen Einzelheiten, die ja dann alle da noch in diesem Familienrecht standen. Also das ist schon irgendwie ganz interessant. Das würde ich auch sagen, nach meinen Lektüren des Parlamentarischen Rates, da war zum Beispiel Helene Weber überhaupt nicht in der Lage, dagegen zu argumentieren. Letztendlich war ihr irgendwie schon klar, um was es da ging, aber sie war nicht Juristin genug, um da A, etwas entgegenzuhalten und B, tatsächlich in der Tiefe zu verstehen, worum es da geht. Das, finde ich, wird auch dann übrigens nochmal ganz interessant im ersten Bundestag. Da war Elisabeth Selbert ja leider nicht dabei, aber Helene Weber.
Helene Weber war 1948 Mitbegründerin der Frauenarbeitsgemeinschaft der CDU-CSU, einer Vorläuferin der heutigen Frauenunion. Von 1951 bis 1958 war sie Vorsitzende der Frauenunion.
Und im ersten Bundestag musste ja dieses Familienrecht aufgrund von Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes neu formuliert werden. Und da ist dann ganz klar, dass Helene Weber tatsächlich versucht, wieder hinter die Formulierung zurückzugehen. Dann auch nochmal sagt, naja, als wir das damals formuliert haben, na, das war ja nur eine Frage der Formulierung, kommt dann schon wieder. Und wo die SPD schon sehr dagegen halten muss, um zu sagen, nee, wir haben da tatsächlich in unserer Verfassung jetzt etwas anderes stehen und das gilt. Ne? Es war tatsächlich ein Stück weit irgendwie eine Sternstunde. Das hat Elisabeth Selbert ja auch immer gesagt. Und es war eine Sternstunde, weil sie da etwas durchbekommen hat. Es gibt so Möglichkeitsfenster, so historische Möglichkeitsfenster. Und das war eins. Und das hat sie, glaube ich, sehr gut erfasst. Nicht nur sie alleine, sondern die gesamten Frauenpolitikerinnen der damaligen Zeit der SPD, weil sie macht es ja nicht alleine. Hertha Gotthelf ist extrem wichtig. Diese Wuppertaler Frauenkonferenz, die davor stattfindet, wo ganz viele Juristinnen zusammenkommen, die ist auch extrem wichtig. Briefe, die geschrieben werden aus Berlin, die sagen, Elisabeth, wir müssen gucken, dass wir das nochmal anders formuliert bekommen. Es muss einfacher werden. Also es ist auch eine Gemeinschaftsarbeit, aber Elisabeth Selbert schafft es dann, das im Parlamentarischen Rat durchzubekommen. Aber dieses Möglichkeitsfenster, das schließt sich dann auch wieder. Und das schließt sich auf jeden Fall dann im ersten Bundestag 1949.
Und 57 war das ja dann mit.
57 wird dann tatsächlich dieses Gesetz erlassen, ja. Dieses erste Gleichberechtigungsgesetz.
Was wäre die feministische Geschichte ohne Sternstunden, ohne Möglichkeitsfenster und Networking in konfliktreichen Debatten? Denn es dauerte noch Jahre, bis alle anderen Gesetze, die diesem Grundsatz widersprachen, überarbeitet wurden. Oft musste hier das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet werden. So durften zum Beispiel verheiratete Frauen erst ab 1958 ihr eigenes Konto eröffnen und über ihr Geld entscheiden. Das Ehe- und Familienrecht blieb bis 1976 noch weitgehend unangetastet. Erst ab 1976 sind Ehefrauen zum Beispiel ebenso wie Männer berechtigt, Erwerbsarbeit aufzunehmen, ohne den Gatten um Zustimmung zu fragen. FeministInnen aus Ost und West sehen in den politischen Umbrüchen der frühen 1990er Jahre die historische Chance einer verfassungsrechtlichen Neuregelung der Geschlechterverhältnisse. Denn Reformbedarf besteht in beiden Teilen Deutschlands. Sie wollen die Umsetzung von Gleichberechtigung endlich verfassungsrechtlich verankern und mischen sich parlamentarisch und außerparlamentarisch kräftig in die nun anlaufenden Verfassungsdebatten ein. Nur ihre Proteste ermöglichen schließlich die Ergänzung von Artikel 3 im November 1994.
Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Und noch immer besteht großer Handlungsbedarf, wie Christina Klemm bereits zu Beginn angesprochen hat. Sie erinnert im DDR-Film an noch immer bestehende Diskriminierungen und den weiterhin dringenden Bedarf an konkreten Maßnahmen und Gesetzen, auch über den Gleichheitsgrundsatz hinaus.
Grundsätzlich kann man sagen, dass der Gleichheitsgrundsatz von der Idee her natürlich etwas ganz Großartiges ist, nämlich zu sagen, alle Menschen sind gleich. Nun ist die Verfassung natürlich auch so gemacht, zu sagen, aber Ungleichheit muss auch eben dann ungleich behandelt werden. Und so wie es ausgefüllt wird, sind häufig Verschränkungen, die eben zum Beispiel auch noch mit rassistischer Diskriminierung zusammenhängen oder auch mit ableistischer Diskriminierung, queerfeindlicher Diskriminierung etc. zusammenhängen, die werden dann häufig nicht berücksichtigt. Und das ist ein großes Problem. Wir leben 75 Jahre nach der Erschaffung des Grundgesetzes immer noch im Patriarchat. Und der Gleichheitsgrundsatz ist eben in ganz vielen Bereichen lange nicht eingehalten. Wir haben immer noch die große Benachteiligung beim Lohn, bei der Care-Arbeit und vor allem haben wir immer noch die massive geschlechtsbezogene Gewalt, die sich offensichtlich allein durch das Berufen auf den Verfassungsgrundsatz nicht lösen lässt.
Gefunden. Das Fundstück der Folge.
Ja, das besondere Teil, was ich ausgesucht habe, ist ein Brief von Else Bergmann, die am 18. August 1949 an Elisabeth Selbert schreibt.
Else Bergmann, 1904 bis 2001, war eine Politikerin der SPD, 1933 Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und ab 1960 Landtagsabgeordnete in Baden-Württemberg.
Und da geht es um das Ergebnis der Bundestagswahl und darum, dass Elisabeth Selbert eben nicht reingekommen ist. Und das ist irgendwie total interessant, weil Frau Bergmann da schreibt, dass sie damit nicht einverstanden ist, sondern sie möchte innerhalb der SPD dafür sorgen, dass Elisabeth Selbert doch in den Bundestag kommt. Sie will mit Carlo Schmidt darüber sprechen und sie sagt irgendwie, es kann auf jeden Fall nicht sein, dass das so ist. Und ich habe diesen Brief deswegen ausgewählt, weil er interessanterweise typisch ist, weil Elisabeth Selbert bekommt einige dieser Briefe. Sie bekommt zum Beispiel auch einen Brief von Frieda Nadig, also ihrer Kollegin aus dem Parlamentarischen Rat, die auch schreibt, das ist ja eigentlich, das geht ja gar nicht und wie können wir das noch irgendwie drehen? Und das finde ich spannend, weil es Frauensolidarität zeigt, wo man ja immer sagt, die gäbe es angeblich nicht oder wie auch immer, aber das kann man in dem Nachlass tatsächlich sehr gut sehen. Und daran sieht man, glaube ich, auch nochmal sehr gut, dass in dieser Zeit Frauen in den politischen Parteien sich stark aufeinander verlassen mussten, weil sie eben nicht als in Anführungsstrichen normale Politiker gelten, sondern sie sind etwas Besonderes, auch noch in der SPD. Und sie müssen sich gegenseitig stützen und stärken. Und das wird in dem Nachlass durchaus auch deutlich.
Tübingen, 18. August 1949. Liebe Elisabeth, nachdem nun das Endergebnis der Wahl vorliegt und auch schon das erste Rundschreiben hierzu von Hertha Gotthelf kam, muss ich dir zu dem Ausgang schreiben. Südbaden mit Martha Schanzenbach, Württemberg-Baden mit Clara Döring, Hamburg mit Irma Keilhack und andere haben einen guten Erfolg und meiner Einschätzung nach gute Vertreterinnen gewählt. Aber dass euer Bezirk es nicht fertiggebracht hat, dich an die Stelle zu setzen, die unbedingt sicher war, ist mir ein Rätsel. Wenn du so oft einen Brief bekommen hättest, wie wir dich während des Wahlkampfes zitierten, dann brauchtest du mindestens zwei Sekretärinnen zur Beantwortung. Du warst doch in allen Frauenversammlungen, abgesehen von Luise Schröder in Bezug auf Berlin, die Frau für uns. Sag, liebe Elisabeth, wie ist dir eigentlich zumute? Dieser Brief soll dir Beweis meiner persönlichen Anteilnahme sein. Weiter werden wir auf unserer nächsten Frauenzusammenkunft diese Angelegenheit besprechen. Und nachdem ich Nachricht von dir habe, den Genossen, der vor dir auf der Liste steht, bitten zurückzutreten, schreibe mir deine Meinung darüber. Wir sind jedenfalls der Meinung, das sind alle Funktionärinnen, mit denen ich sprach, dass es eine Unmöglichkeit ist, wenn du nicht im Bundestag sitzt. War bei euch auch so eine leidliche Debatte um die Kandidatenliste? Also, liebe Elisabeth, lass schnellstens von dir hören, in welcher Richtung du Unterstützung brauchst. In Klammern eventuell auch einen Brief an Hertha oder Parteivorstand, Fragezeichen, Klammer zu. Du sollst wissen, dass wir für dich eintreten. Herzlichst, deine Elsa Bergmann. PS, ich werde in den nächsten Tagen dies mit Carlo Schmidt besprechen.
In der Beschäftigung mit Selbert stellen sich zahlreiche Fragen, die auch ins Jetzt hineinreichen. Warum wurde sie nie Bundesverfassungsrichterin? Warum kam sie nicht in den Bundestag? Welche Rollen spielten hier die Vorstellungswelten der 50er Jahre, auch im Hinblick auf Geschlechterrollen? Wer die damaligen Debatten weiter verfolgen möchte, wird im ADDF und DDF fündig.
Es gibt zum Beispiel auch einen Brief, der genau in diese Richtung geht, von Hertha Gotthelf, die dann auch über die Bundestagswahl schreibt und über ihr Erstaunen und Entsetzen, dass es Elisabeth Selbert nicht in den Bundestag geschafft hat. Und im selben Brief sagt sie, aber weißt du, ich habe mir jetzt gedacht, lass uns doch einen Ausschuss gründen, wo wir mit Expertinnen und Experten aus unserer Partei schon mal anfangen, das Gesetz, was ja dieses Familienrecht, was ja jetzt überarbeitet werden muss, was wir schon mal vorbereiten. Und bitte, Elisabeth Selbert, kannst du da nicht auch mitarbeiten beziehungsweise den Vorsitz übernehmen? Also sie macht sofort einen Gegenvorschlag. Sie bindet Elisabeth Selbert sofort wieder ein. Also es entsteht überhaupt gar nicht sowas wie, oh Gott, das ist jetzt ja alles ganz schrecklich, sondern sie findet sofort eine Möglichkeit, diesen Prozess weiter fortzusetzen und auch innerhalb der SPD dafür zu sorgen, dass es da auch weitergeht. Das fand ich irgendwie ganz interessant und auch diese ganzen Unterstützungsschreiben, weil es dann doch zeigt, Elisabeth Selbert ist wichtig, sie ist gut integriert in ihre Partei und es gibt immer auch Stimmen, die für sie sprechen und die versuchen, etwas für sie zu tun. Wir wissen, es hat nicht geklappt. Also was Else Bergmann mit Carlo Schmidt besprochen hat, wissen wir nicht. Es wäre ja auch schwierig. Also ich meine, es ist eine Wahl. Es hätte jemand verzichten müssen. Es gab auch tatsächlich eine Frau, die für sie verzichtet hätte. Interessanterweise auch eine Frau. Aber Elisabeth Selbert hat das damals nicht angenommen. Das finde ich irgendwie ganz interessant und spannend, weil wir es häufig nicht so auf dem Schirm haben, dass es eben auch Unterstützungsstrukturen gibt und Solidarität unter Frauen.
Elisabeth Selbert kam nicht in den Bundestag, aber in den Hessischen Landtag und leider nicht ins Bundesverfassungsgericht. Es konnte und kann wohl nur eine geben, wie auch Caroline Kebekus 2021 ihren Erfahrungsbericht betitelte. Elisabeth Selbert musste die Familie ernähren. Ihr Mann Adam Selbert, bis 1933 stellvertretender Bürgermeister des Landkreises Kassel, wurde im KZ Breitenau inhaftiert und erkrankte schwer. Bis ins hohe Alter hat Elisabeth Selbert in ihrer Kanzlei gearbeitet. Ihre Fälle wären ebenfalls noch ein spannendes Forschungsthema.
Mal nachgefragt. Und wie ist das heute?
Eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf Basis von Artikel 3 von 2018 ermöglicht Inter- und Transmenschen, sich außer mit männlich und weiblich auch mit divers oder ohne ins Personenstandsregister eintragen zu lassen. Der Beschwerde einer Interperson wurde stattgegeben und Deutschland erkannte so die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern rechtlich an. Seit 2015 darf Lehrerinnen nicht mehr pauschal das Tragen von Kopftüchern verboten werden. Das Bundesverfassungsgericht begründete seine Entscheidung unter anderem mit Artikel 3. Auch die Bevorzugung von christlichen Werten und Traditionen in Schulgesetzen wird als Ungleichbehandlung untersagt. 1992 kippte das Bundesverfassungsgericht das Nachtarbeitsverbot für Frauen auf Grundlage von Artikel 3. Mit dem Verbot dieser Diskriminierung ging die Forderung nach besserem Schutz für alle NachtarbeiterInnen einher. Artikel 3 sorgt somit bereits für mehr Gerechtigkeit. Dennoch gibt es auch scharfe Kritik an dem Verfassungstext und viele Ideen für Verbesserungen. Juristin Christina Klemm betrachtet das auch aus ihrer feministischen Perspektive und gibt dabei auch für aktuelle Entwicklungen Folgendes zu bedenken.
Die große Gefahr ist sicherlich, dass ob uns eigentlich die Verfassung auch vor verfassungsfeindlichen oder vor allem menschenverachtenden Bewegungen schützt. Insbesondere deswegen, weil wir eben bestimmte Rechte immer noch nicht in der Verfassung haben. Ja, so. Also wir könnten natürlich auch verfassungsrechtlich festlegen, dass jede Frau oder jede schwangere Person das Recht auf Abtreibung hat und auf Zugang zur Abtreibung. Wir könnten festlegen, dass geschlechtsbezogene Gewalt bekämpft werden muss und das als Staatsauftrag haben. Dann muss man, glaube ich, auch die grundsätzliche Kritik und das ganze Grundgesetz nochmal feministisch genauer betrachten. Das ist das Ziel, ja? Wollen wir in einem zutiefst kapitalistischen, sexistischen, rassistischen Staat eigentlich gleichberechtigt sein oder wollen wir eigentlich eine andere Gesellschaft konstruieren?
das letzte Wort hat
die Historikerin Dr. Kerstin Wolf.
Was mir durch die Beschäftigung mit dem Nachlass von Elisabeth Selbert und insgesamt mit dieser Beschäftigung mit Artikel 3 Absatz 2 sehr deutlich geworden ist, ist, welche Revolution das damals war, wie wenig bewusst bis heute den meisten ist, was damals passiert ist. Ich würde auch sagen, auch Historiker und Historikerinnen, die sich jetzt nicht dezidiert aus einer Frauengeschichtsposition heraus mit diesem ganzen parlamentarischen Rat beschäftigen, haben, so würde ich das sagen, bis heute nicht verstanden, welche Rolle Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes eigentlich spielen. Mir ist es sehr deutlich geworden, wir haben ja jetzt Jubiläum gehabt, 75 Jahre Grundgesetz, und es gab ja auch sehr populäre Werke dazu, auch von Zeitungen und Zeitschriften und wie auch immer. Und da hast du dann immer die Probleme, die der Parlamentarische Rat lösen wollte. Dann geht es dann irgendwie um das Verhältnis Bund-Land. Da geht es ganz häufig um Finanzierungsfragen. Da geht es dann irgendwie um Schulgeschichten und so weiter. Aber die Gleichberechtigung, die kommt irgendwo weiter hinten vor. Und das zeigt mir, dass diese Revolution, die da gelungen ist, nicht wirklich verstanden wurde, weil wir müssen uns nur überlegen, was wäre eigentlich gewesen, wenn es tatsächlich auf die Formulierung in der Weimarer Republik wieder zurückgefallen wäre. Das war ja so der Vorschlag, so nach dem Motto, naja, da steht ja, Männer und Frauen haben grundsätzlich die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Das hört sich erstmal ja nach einigermaßen Gleichberechtigung an, ist es aber eben nicht, weil staatsbürgerlich und grundsätzlich sind zwei Worte, die das Ganze aushebeln. Und von dem her ist es wirklich großartig, was Elisabeth Selbert da geleistet hat für alle Frauengenerationen, die nach ihr kommen, für alle Frauen und auch Männer und auch für alle anderen Geschlechter, die wir heute mitdenken, dass es diesen Artikel gibt. Weil ohne Gleichberechtigung säßen wir beide wahrscheinlich so nicht hier. Ich bin keine Juristin, aber ich musste dann lernen, mich in diese kleinen Feinheiten einzuarbeiten. Und ich konnte Helene Weber sehr gut verstehen. Die sagte aber, Elisabeth Selbert, warum? Wir haben doch schon im Grundgesetz formuliert, alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Warum müssen wir denn jetzt auch noch irgendwas mit Männer und Frauen sind gleichberechtigt? Ne? Weil sie sind doch schon gleich vor dem Gesetz. Und dann sagte Elisabeth Selbert, ja, vor dem Gesetz, aber nicht im Gesetz. Und das sind so diese Feinheiten. Ne? Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Sie sind im Recht gleich. Und das ist einfach der alles entscheidende Punkt. Und von dem her, wir können alle Elisabeth selber nur sehr dankbar sein, dass sie dieses Möglichkeitsfenster gesehen hat und mit und dank ihres Netzwerkes dann auch so genutzt hat.
Das war die 10. Folge von Listen to the Archive. Unerschrocken. Elisabeth Selbert und der Kampf um Artikel 3 des Grundgesetzes. Eine Produktion vom Digitalen Deutschen Frauenarchiv. Zu Gast war Dr. Kerstin Wolf mit Ausschnitten von Christina Klemm aus der DDF-Videoproduktion Alle gleich. Zitate Wiebke Johansen, Schnitt und Mischung Christian Alpen, Sounddesign Azadeh Sandie, gestaltet von Steff Urgast und mir, Birgit Kiupel.
Listen to the Archive, der DDF-Podcast zu feministischer Geschichte.